Dies ist der New Work Podcast von Gärtner Internationale Möbel aus Hamburg, einem der führenden Einrichtungshäuser für Büro und Wohnen. Mein Name ist Robert Vollhardt von der Architektur- und Designplattform Stylepark. Ich spreche in dieser Staffel mit Andreas Göpel, Geschäftsführer und Partner von Gärtner, und Raphael Gilgen, Trendscout von Vitra. Wir sprechen zum Thema New Work unter anderem über agiles Arbeiten, Digitalisierung, Kreativität und welche Rolle Architektur und Design dabei spielen. In unserer dritten Folge beschäftigen wir uns mit der Frage Arbeit im Büro. Galeere, also ein Arbeitsplatz brav neben dem anderen, versus agile Teams. Warum gehe ich überhaupt ins Büro? In den vielfältigen publizierten New Work-Bilderfluten über neue Büroprojekte werden oft Areas mit agilen Meetingflächen gezeigt. Wenn man sich dann aber mal den Grundriss anschaut, gibt es doch immer noch beachtliche Flächen von Galeere-ähnlichen Arbeitsplätzen. Andreas, hast du ein Beispiel, wo du sagen kannst, das passt genau zu dem Thema?
Mir fällt da ein Beispiel eines Mobilitätsdienstleisters ein, hier in Hamburg, die eigentlich, glaube ich, nur noch aus der Not, weil man es irgendwie haben muss, Arbeitsplätze in klassischer Form aneinandergereiht haben, sogar 1,20 Meter mal 80 Zentimeter, wirklich 8 oder 10er Blöcke in einem wunderschönen Gebäude mit Hafenblick. Aber die Idee dahinter war, dass die Mitarbeiter dort eigentlich gar nicht mehr dran arbeiten, sondern die vielen, vielen agilen Raumzonen und unterschiedlichen Räume, die dort geschaffen wurden, für die Arbeit nutzen. Wenn man durch das Gebäude jetzt läuft, stellt man aber auch fest, dass häufig dann auch klassische Blockbildung und klassische Gruppenbildung an diesen Arbeitsplätzen stattfindet. Und das ist ja so Kern meiner Kritik, dass ich sage, wir vergessen bei dieser ganzen Diskussion um New Work, dass ich irgendwo das, was ich von mir aus in dem agilen Workshop erarbeitet habe, ja auch umsetzen muss. Also das ganze agile Thema kommt ja primär auch aus der Softwareentwicklung. Und ich denke, letzten Endes muss das Thema dann ja auch mal gecodet werden. Und ein Coder setzt sich nicht irgendwo in die offene Zone, weil dann haben wir nachher die App, die nicht so läuft, wie sie soll.
Rafa, was hast du für Erfahrungen da?
Ja, ich möchte mal eine Perspektive reinbringen, warum andere Räume per se erforderlich ist. Wir hatten in unserer ersten Folge, glaube ich, haben wir über synchrone und asynchrone Arbeit geredet. Ein hoher Teil unserer Arbeit beschäftigt sich mit dem Nichtvorhersehbaren. Bedeutet, wir haben vor Corona gelernt, in einer vorhersehbaren Welt hat das Unvorhersehbare keinen Platz. Das Unvorhersehbare wird uns jetzt immer weiter begleiten. Ist aber gar nicht schlimm. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Das heißt, wie geht eine Organisation damit um, dass du eine permanent mit Veränderungen konfrontiert wirst in deinem Geschäftsmodell? Dafür brauchst du eine Architektur, die das zulässt. Und das führt uns dann zu dieser Architektur. Das heißt, dieses Thema, wir nennen es so Permanent Beta, immer wieder die Menschen dazu befähigen, mit Veränderungen umzugehen, erfordert eine räumliche Antwort. Ich nenne sie mal so schön die Turnhalle des Geistes. Warum? Es bedarf keiner intellektuellen Qualität, eine Turnhalle zu betreten, weil die semantische Sprache der Sachen, die in der Turnhalle steht, so einfach sind, dass dann jeder sie bedient. Du brauchst dann immer einen Facilitator. Du brauchst dann nicht mal Methodentechniken, weil jeder sofort weiß, was da zu tun ist. Das führt insbesondere dazu, dass Arbeit sichtbar wird. Du hast es erstmal Teilhabe. Dass über die Iteration die Qualität deiner Arbeit sich verändert. Und so, wenn die Leute dann aus so einem Raum mal den halben Tag oder den Tag verlassen, haben die massiv was dazugelernt. Und das führt uns zu dem nächsten Thema. Wir nennen es Talenttransfer, das Reskilling, Upskilling, sprich Menschen dazu einzuladen, während der Arbeit etwas Neues zu erlernen, erfolgt nicht in Zukunft über E-Learning, weil es zu eindimensional ist. Auch hier hat der Raum einen zentralen Aspekt. Der Raum schafft es, Wissen zu verstehen, zu begreifen. Und vor allem dieses Verstehen ist elementar in diesem Kontext. Und so machen sich diese Räume bezahlt. Da kommt für mich eigentlich diese agile Bewegung her. Der andere Aspekt mit dieser Galeere, ich hoffe, by the way, dass das Zeitalter bald vorbei ist, aber ich glaube, da mangelt es gerade nur an Kreativität und räumlicher Vielfalt, dass man dann einfach die Schreibtische, die man noch hat, zusammenschiebt. Man möchte ja keine irgendwo alleine sitzen. Ja, so. Und Aber da bin ich zuversichtlich, dass wir hier in naher Zukunft viele neue Ideen sehen werden.
Wenn du sagst, die Schreibtische zusammenschiebt, dann ist das ja eigentlich wieder genau die Galeere.
Ja, aber das will ja auch keiner irgendwie wie in der Schule bei der Abiturprüfung sitzen und da im Raum verteilt. Sorry, macht ja auch keinen Sinn.
Aber trotzdem so, ich meine, wenn die zusammengeschoben wird, hast du ja wirklich Desk an Desk.
Ja, okay, sorry, aber eine Galeere hast du nur, wenn, also die Begrifflichkeit der Galeere kommt ja daher, da sitzt einer am Ende von dieser Ruderkolonne,
der
gibt den Takt an, genau, der sieht genau, wer gerade in Riemen hängt und wer nicht. Aber in dem Moment, wenn er in der Firma eins ist, psychologische Sicherheit, dann ist auch dieses Zusammenschieben dieser Tische überhaupt kein Thema.
Also siehst du die Galeere eher im Hinblick dieses Einpeitschers und dieses ist wirklich 8 oder 10 in einer Reihe zu sitzen. Ja. Nur wenn du dir die Grundrisse anguckst, die wir heute realisieren, dann fangen wir an, in den Mittelzonen wunderschöne Objekte reinzuplanen. Es werden viele Produkte custom-made dort hineingeplant. Stichwort Identität, Nicht-Austauschbarkeit der optischen Gestaltung. Aber am Ende versuchen wir dann doch immer wieder irgendwo die Arbeitsplätze hin zu zementieren.
Ja, das hat aber nur damit zu tun, wie wir es betrachten. Wir sollten in Zukunft Arbeit auf 3 Ebenen betrachten. Wie werden wir zukünftig zusammenarbeiten, physisch und virtuell? Was ist unser Verständnis für Führung? Und was bedeutet das zusammen für den Raum? Und das in einer bevorzugten Zukunft. Was wir tun ist, wir verbessern, wir reagieren dann erst, wenn wir eine Situation haben, die uns dazu fordert, etwas zu tun. Was wir Menschen verlehrt haben, ist, überhaupt mal eine wünschenswerte Zukunft für eine Firma zu formulieren. Was würde ich mir denn wünschen, wie wir zusammenarbeiten? Was würde ich mir denn wünschen, wie Führungskraft, wie du mich führst? Was würde ich mir wünschen für den Raum? Und sich dann auch selber die Frage zu stellen, welchen Beitrag leiste ich als Individuum und welchen Beitrag leisten wir als Team dazu, damit wir das erreichen.
Befähigt ihr Unternehmen, mit denen ihr arbeitet, dazu so zu agieren? Weil ich glaube, das setzt eine gewisse weit vorausdenke auch von den Teammitgliedern voraus, damit überhaupt jemand sagen kann, ich wünsche mir, dass du mich so führst. Ich wünsche mir, dass du das so gestaltest.
Robert, es setzt was ganz anderes voraus. Es setzt voraus, dass wir nicht mehr kritiklos sind, sondern dass wir Verantwortung für das übernehmen, was wir tun. So, und es fängt ja damit an, dass du für dich etwas beschreibst. Es fängt damit an, dass du deine Umgebung deutest und sagst, hey, irgendwie ist Leben irgendwie anders und meine Kinder werden anders groß und irgendwie sehe ich hier Sachen, die sind einfach anders. Wer sagt denn dann, dass es für dich nicht gilt? Die Schwierigkeit ist für die Unternehmen heute, genau das zu formulieren. Und ich rede jetzt nicht von einer unternehmerischen Vision für das Geschäftsmodell. Ich rede darüber, über ein Selbstverständnis, was Arbeit im Kontext wie Zusammenarbeit erfolgt, was unser Verständnis für Führung ist und was das für den Raum bedeutet, dass wir das artikulieren und denken können.
Ich glaube, nur um die Fragestellung Galeere versus Agile Team nochmal aufzugreifen, dass wir noch lange eine Koexistenz von zumindest aneinandergereihten Arbeitsplätzen, das muss ja nicht dieses Bild der Galeere sein, das ist ein bisschen krass, aber die Viererblöcke, die Sechserblöcke, die werden uns wohl noch eine Zeit lang erhalten bleiben.
Glaube ich nicht dran.
Rechne doch mal einfach mal, was los ist, wenn Unternehmen einfach mal 50% ihrer Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Es gibt ja einige, die das jetzt ganz klar fokussieren und durchziehen. So Flächeneinsparung etc. pp. Dann habe ich auch nur noch 50% zufällige Treffen, die eigentlich stattfinden können und die ja eigentlich der Grund sind, warum ich ins Büro gehe. Und gleichzeitig muss ich ja irgendwie eine Auslastung dieser Arbeitsplätze garantieren. Also sprich, ich habe wahrscheinlich eine Überbelegung.
Aber man muss Dummheit nicht auslasten.
Na, natürlich muss man Dummheit nicht auslasten, aber irgendwo müssen diese Arbeiten gemacht werden. Gehen wir nochmal zurück in unseren Maschinenbauer. Der hat ungefähr 50% Mitarbeiter, die sitzen tagtäglich mit der Maus an der Hand vom großen CAD-Programm. So, wo willst du diese Arbeit machen
aber
lassen?
Aber das ist doch nicht die Person, von der du gerade erzählt hast. Du hast von Menschen erzählt, die zu 50% nicht mehr dahin kommen. Wenn der eh nicht hinkommt, braucht das nicht. Bei dem Beispiel gebe ich dir recht. Der kann die Arbeit, einer, der in der Microstation arbeitet, der kann das nicht von zu Hause aus machen. So. Aber es arbeitet ja nicht jeder in der Microstation. Da gebe ich jetzt 1:1 recht. Und den Leuten würde ich es noch besonders toll machen, dass sie große Monitore, viel Platz haben, super Stuhl. So, ja. Weil es ein sehr hochgradig technologischer Arbeitsplatz ist. Übrigens, die Börse in London zeigt uns gerade so einen Börsenarbeitsplatz, der kostet sehr wahrscheinlich 30.000 Pfund mit den Monitoren. Und die ersten Leute sitzen gerade mit Oculus oder mit Hive-Brillen zu Hause. Nur mal zu dem Thema. Und was auch hier ist jetzt in dieser Diskussion, was wir lernen müssen, ist, schieb mal die Jahreszahl 3 Jahre weiter nach vorne. 5G kommt in unsere Welt. Mit 5G kommt Edge Computing in unsere Welt. Mit dem zusammen kommt in unserer Welt, dass Augmented und Virtual Reality andere Möglichkeiten haben. Die Technologien haben eine andere Konvergenz und diese Konvergenz ermöglicht uns was eine vollkommen andere Arbeit auch an diesen Arbeitsplätzen. So, ich bin bei dir, dass die Leute, die will ich natürlich auch nicht raus, die müssen das da machen, wo halt dieser beste Ort dafür ist. Aber wir sollten nicht nur an eine Auslastung denken. Und jetzt denken wir andersrum.
Da bin ich bei dir. Das war ja meine Kritik. Es wird doch reflexartig nur noch über Kosteneinsparungen durch Desk-Sharing geredet und durch Homeoffice geredet. Das ist doch der einzige Faktor im Moment, der die Unternehmen antreibt.
Ich glaube auch, Galeere ist jetzt das Wort vielleicht auch ein bisschen missverständlich, weil man kann Galeere ja auch positivistisch sehen, indem man sagt, da sind mehrere Leute, die rudern und zwar im Takt miteinander und positivistisch. Den Einpeitscher gibt es vielleicht nicht mehr. Sondern ja,
aber das wäre dann der Achter oder der Sechser.
Ja, jetzt das war ja natürlich klar, dass wenn ich mal versuche, eine positive Wendung von einem Wort zu finden, dass du natürlich sagst, nehmen wir ein anderes Wort. Aber ich glaube, man sollte es heutzutage, ich kenne jetzt kein Unternehmen, wo man wirklich wo die Leute noch mit am Einpeitscher stehen und sagen, Beleg 1 von 2, 3, so ein bisschen wie bei Kafka oder bei das Apartment von Billy Wilder in dem Film.
Nur, weißt du, viele sagen immer, boah, Rafa, du bist so optimistisch. Bin ich auch, ändert sich nichts dran. Aber wisst ihr, was auch gerade passiert? Es gibt auch Unternehmen in Deutschland, da klingelt bei den Mitarbeitern zu Hause immer wieder das Telefon. Und dann denkt er sich, was will der von mir? Mein Chef, also nicht mein Chef, Raphael Ging, sondern dann ruft dann der Chef an. Und irgendwann kommt er auf den Trichter, dass das Methode ist von dem Chef. Und dann kommt er auf den Trichter, dass das Methode ist bei der Firma. Und es gibt auch Firmen, ja, die halt ausländische Töchter, wo man die Kapazitäten der Internetstruktur nutzt und sich die Frage stellt, wann hat das letzte Mal die Maus bewegt? Auch das gibt's, aber da bin ich auch so weit, wo ich sage, wenn da jetzt nicht der Betriebsrat reingreift, dann ist der Mitarbeiter gefordert, einfach das Trikot zu wechseln.
Das war ja beim Thema Vertrauen. Also ich sag mal, wenn das nicht gegeben ist. Ne? Aber nochmal auf die Virtual Reality-Thematik, die du eben, die Brille, die du angewendet hast, bin ich bei dir. Nur ich glaube nicht, dass das in 3 bis 5 Jahren der Fall sein wird. Die Vergangenheit, wir haben das Beispiel Vitra Join und Break the Walls anfangs oder in einer der ersten Folgen mal aufgegriffen, zeigt doch, dass die Zeit einfach viel schneller dahin geht und die Menschen einfach viel, viel länger brauchen, um so etwas zu akzeptieren. Ich sehe es bei meinem Sohn, was das Spielethema betrifft. Ich sehe es da die ganze Zeit, wie er schon als 6-7-Jähriger nebenbei immer FaceTime hat laufen lassen, Stichwort Videokonferenz. Ist für die völlig selbstverständlich, sich sehen und gesehen zu werden. Wir sind aus der Generation, wir wollen vorher gerne nochmal in die Maske, bevor die Konferenz beginnt. Gibt es mittlerweile Videos auf YouTube, How to Look Good und so weiter. Ne? Aber da bin ich bei dir, nur die Zeit wird wesentlich länger brauchen, bis die Menschen das in Gänze so akzeptieren. Bis dahin müssen wir halt noch Unternehmen einrichten, die noch irgendwo Arbeitsplätze haben. Stichwort The Desk is not dead.
Aber das eine nochmal, ganz wichtig. Es ist nicht absolut. Wenn ich das beschreibe, ist das ein weiteres Potenzial, was die Arbeitswelt bietet. Bedeutet aber nicht, dass der physische Ort verschwindet. Nur der physische Ort, eine gute Architektur, muss es mit einer guten virtuellen Welt aufnehmen. Und hier sind wir auch im Punkt, dass wir auch heute von sehr viel mittelmäßiger bis schlechter Büroarchitektur umgeben sind. Und da verstehe ich Leute bei allem Respekt, dass die sagen, hey, dafür brauchst du echt nicht dahin zu fahren.
Nee, dafür musst
und
du nicht
eine Dreiviertelstunde fahren. Eigentlich erlebt die Architektur eine echte Renaissance erleben. Und die Verpflichtung eines Architekten ist es, einen Raum zu machen, der in einem hohen Maß auf das einzahlt, was der Mensch sich wünscht und die eine Begehrlichkeit wecken. Und stell dir mal vor, da gibt's eine Firma, die geht demnächst durch die Gazetten, wo die Mitarbeiter von Dienstag bis Donnerstag ins Büro fahren, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen, weil dort einer ist wie ein Generalintendant vom Staatstheater, der so gute Programme macht, dass die Abonnements immer ausverkauft sind. Und so sind an den Tagen, ist die Bude voll, von frühmorgens bis spätabends. Und das ist mal eine ganz andere Denke über eine Attraktivität eines Arbeitsortes in einem physischen Kontext, eine Balance zu schaffen, zu der Arbeit, der virtuell stattfindet.
Jetzt ist das natürlich nur möglich, wenn kein Corona ist. Weil wenn die Bude voll ist und alle gleichzeitig da sind. Jetzt guckst du wieder so.
Ja, aber ich meine, irgendwann, wenn Corona jetzt uns 8 Jahre erhalten bleibt und wir die Jahreszahlen zählen, wir sind im Corona-Jahr 8, dann ist die Welt sowieso eine andere.
Gut, davon gehen wir aber nicht
aus. Dann bin ich sehr wahrscheinlich Gemüsebauer im Bayerischen Wald.
Gehen wir mal davon aus, Corona hält uns noch 1-2 Jahre, wir wissen es nicht. Kann dieser Intendant dann damit auch umgehen oder ist die Bude dann so rappelvoll, dass es brennt?
Nee, also das ist wirklich für uns alle nicht wünschenswert. Und ehrlich gesagt denke ich darüber nicht nach. Wenn das der Fall sein sollte, dann werde ich auch darüber nachdenken. Aber ich hoffe mal, dass das in einem Jahr oder anderthalb Jahren zu einer fast normalen Situation wieder zurückgeht. Hygiene wird dann immer ein Thema sein, aber die Besiedlung oder die Dichte, übrigens, die Dichte ist enorm wichtig in einer neuen Arbeitswelt, weil erst über diese Dichte und die Interaktion der Leute etwas entstehen kann.
Dichte kann was entstehen, aber das habe ich mir aufgeschrieben in der Vorbereitung, was mich trotzdem noch mal interessiert bei Gärtner. Ist da nicht auch so ein Run nach Einzelbüro im Moment, dass die Leute sagen, ich will gar nicht mit neben anderen oder für andere, und zwar meine ich jetzt nicht nur Gärtner als Unternehmen, sondern auch Gärtner als Berater für Unternehmen, wie sie sich einrichten, wo ihr sehr oft auch mit Architekten und Innenarchitekten zusammenarbeitet, aber ihr habt ja sicher auch eigene Meinung und eigene Erfahrung dort. Wie ist da die Situation? Wollen alle plötzlich Einzelbüros?
Bei uns selbst im Büro,
bei euch selbst
oder?
Und für eure Kunden?
Also ich glaube, das ist typbedingt. Es hat ja auch damit zu tun, wie wir in der Lage sind, mit Stress umzugehen. Es gibt Menschen, die sind sehr geräuschempfindlich und es gibt Menschen, die sind es eben nicht. Und das ist ja auch ein Aspekt Akustik im Büro, was uns schon lange alle beschäftigt, wo es ja auch keine allgegenwärtige pauschale Lösung für gibt. Und ich könnte mir persönlich vorstellen, ich komme ja noch selber so von den Anfängen aus der Zeit des Teambüros, des Kombibüros, dass es durchaus auch wieder Modelle gibt, die in diese Richtung gehen, dass man trotzdem wieder Zellen schafft, aber eben nicht diese vielen kleinen Cubicles jetzt auf die Flächen stellt, beziehungsweise nicht Cubicles, sondern Boxen auf die Flächen stellt, die wir irgendwie dann beatmen müssen, sprichwörtlich, wenn wir sie nicht an die Hausklimatisierung anschließen können, sondern dass man bewusst wieder die Möglichkeit einer Zelle bietet, wo das Wort Zelle nicht negativ sein muss. Also ein großer Kunde von uns aus der Beraterszene macht das. Dort bucht man sich diese Räume und das Konzept wird sehr gut angenommen und es ist sehr erfolgreich. Fokussiert arbeiten. Aber das sind halt eben Berater, die im Regelfall 3 Tage die Woche beim Kunden waren, 2 Tage in einem klassischen Office. Und dort hat man aus Flächenwirtschaftlichkeitsgründen halt eben die Anzahl dieser Möglichkeiten, dieser Räume reduziert, durch entsprechende Buchungssysteme etc.
Gibt es irgendwelche kreativen Tools, Rafa? Du bist doch so der, der immer alles schon weiß, bevor wir es alle überhaupt nur erahnen können. Gibt es irgendwelche kreativen Tools oder Produkte, die dieses agile Arbeiten aktiv unterstützen? Nehmen wir mal das Beispiel deines Intendanten auf, die er verwendet, um seine Schauspieler oder seine...
Tolle Frage. Bevor wir über Tools nachdenken, muss bei den Leuten im Kopf etwas stattfinden, was die überhaupt dazu führt, dass sie begreifen, warum sie diese Tools brauchen. Das haben wir in der Vergangenheit ein bisschen verlernt. Das heißt, es gibt ja Top-Unternehmen, die Unternehmen darin trainieren, über Business Design Methoden Tools, gibt es glaube ich mittlerweile 30 Stück, mit denen zu arbeiten. Aber nicht das Tool sollte im Vordergrund stehen, sondern warum müssen wir methodisch arbeiten? Methodisch anders arbeiten bedeutet eine zweite Sprache lernen. Wir sind konditioniert aus einer alten Welt, das ist unsere Muttersprache, und jetzt muss sie bilingual werden. Bilingual bedeutet, über neue Methoden und neue Tools arbeitest du vollkommen anders. Und das ist super schwierig, weil das ist wie im Sport. Du bist konditioniert als Tennisspieler, Golfer oder Skifahrer, hast aber so einen kleinen Stellungsfehler. Bis du den wieder abtrainierst, ist relativ schwierig. Und genau so ist es. Das heißt, du solltest eigentlich so Reset auf 0 drücken und dich dann darauf einlassen, anders zu arbeiten. Wenn man jetzt schon irgendwie 45 oder 50 ist, ist es noch viel schwieriger. Also, es liegt in meinen Augen nicht an den Tools, sondern dass man mal versteht, man nennt das halt abduktives Denken oder abduktives Arbeiten. Das basiert, altes Denken und Arbeiten basiert auf Regeln und Beispielen. Und aus Beispielen entstehen Schlussfolgerungen. Das ist wunderbar in der prozesshaften linearen Welt. Aber in der Welt von morgen ist nicht alles mehr prozesshaft linear. Bedeutet, Du wirst mit Fragestellen konfrontiert, die große Unbekannte sind und wo du nicht weißt, wie du die löst, in einem hohen Maß ambulant. Wenn du das verstanden hast, dass das 30% deiner Arbeit von morgen ist, hast du eine andere Akzeptanz zu Tools und eine andere Akzeptanz zu anderen physischen Räumen und wirst relativ schnell intuitiv damit umgehen.
Was soll man dazu noch sagen?
Was sind die anderen 70%?
Die anderen, auch eine gute Frage. Die anderen 70% ist das, was wir kennen. Das ist bekannt. Das ist so deine, jetzt sind wir wieder bei der Muttersprache. Ja? Das ist die Arbeit, die du heute kennst, die immer noch sehr prozesshaft bleiben wird. Und jetzt kommt ein Punkt, jetzt können ja Leute sagen, ja Moment, aber das Lineare und Prozesshafte bleibt doch da. Ja, aber Unternehmen sind ja daran interessiert, Transaktionen zu reduzieren, physische Transaktionen, weil da passieren die Fehler. Wie auf dem Karton klebt kein Lieferschein, whatever. Je mehr physische Transaktionen digitalisiert werden, desto weniger bleibt von dieser prozesshaften, linearen Arbeit für uns übrig. Was okay ist, weil diese Arbeit wird immer mehr wie T-Shirts falten oder Abwasch machen. Ja, ist jetzt nicht eine Arbeit, die einen Menschen per se erfüllen würde. Und es wird so über einen Zeitraum von 5-6 Jahren, werden wir uns einfach an diese zweite Sprache gewöhnen. Und irgendwann, bei allem Respekt, ist die erste Sprache eine entfernte Erinnerung. Und das erlebe ich noch.
Und dafür braucht es dann trotzdem, und jetzt komme ich zurück zum Thema Galeere versus agile Teams, dann brauchen wir eben keine Galeere mehr.
Und jetzt wäre noch die Frage, Entschuldigung, warum dann überhaupt so Räume für das Agile? Warum? Weil man könnte ja so Gamer sich anschauen und sagen, boah, das funktioniert ja super bei denen, wenn man so auf Twitch-TV mal geht. Ich habe während der Lockdown-Phasen mit Universitätsprofessoren geredet, also mit denen, die Unis unterrichten. Und ich wollte herausfinden, wie die denn mit dieser Situation zurechtkommen. In geisteswissenschaftlichen Universitäten war das überhaupt kein Thema. Aber in den FHs in Deutschland zum Beispiel war das ein super Thema. Da haben Studenten sogar gesagt, ich mache dies ja nicht meinen Master oder Bachelor, weil das Wissen auf dieser Remote-Basis überhaupt nicht vermittelt werden konnte. Weil hier die Ebene des Begreifens, ich hatte mal, glaube ich, in einer Sendung davor gesagt, dass E-Learning eindimensional ist. Da hatte ich es noch E-Learning genannt. Also E-Learning, eindimensional. Und die Komponente des Raums des Begreifens wird zentral. Und da, deshalb auch diese Begrifflichkeit der Turnhalle. Und da steckt so viel Kraft drin, weil du einfach diese Mehrdimensionalität brauchst, damit du andere Erfahrungen machen kannst.
Aber es braucht doch auch irgendwas, wo man sich hinsetzen, wo man seinen Laptop zumindest.
Das ist ja das, die nein, Turnhalle. Ja, du brauchst auch, warum sollte ein Büro keine kleine Kapelle haben, wo du meditierst? Also ich bleibe mal in dieser, ich hatte ja mal jüngst in einem Interview gesagt, das Büro ist eine Universität, in der du was Neues lernst. Das Büro ist ein Atelier, in dem du kreativ an etwas arbeitest. Das Büro ist ein Foyer, wo du durchwandelst und neue Leute triffst. Das Büro ist, und wenn man meint diesen, dann ist es natürlich auch dein Meditationsraum. Ja? Du brauchst eine ganz andere räumliche Vielfalt. Wenn du dieses Beispiel des Intendanten und diese Spannungsbogen über 3 Tage aufrechterhalten willst, brauchst du diese Vielfalt an Attraktivität, die aber vor allen Dingen auf ein neues Wesen der Arbeit einzahlt.
Blicken wir mal gerade zu dritt nach links. Da hängt ein wunderschönes Plakat, was du mitgebracht hast, Raphael. Da steht drauf, Work Panorama 2020, Vertical Campus. Ist das das, was wir uns gerade vor, was du gerade beschrieben hast? Eingangshalle, Rolltreppen und...
Für die Zuhörer, dieser Plot, dieser Bravo-Starschnitt in Anführungsstrichen, den können wir dann auch bei Gärtner anfordern. Das ist entstanden als das Work Panorama. Das Work Panorama ist ja im Prinzip so, unser großes Dashboard einer vor uns liegenden Welt bei Vitra, was uns selber Kunden, Partnern, Freunden, Anleitungen, Orientieren gibt. Und mit Studenten kam ich auf die Idee, mal den physischen Ort dazu zu zeichnen. Eine, ich will nicht sagen Utopie, weil dafür ist es nicht weit genug weg. Und einmal am Donnerstag haben wir 15 Minuten telefoniert und haben ein Preferred Space entwickelt. Und was wir gemacht haben, wir haben nicht den alten Space abgerissen. Wir haben gesagt, es gibt ein Verwaltungsgebäude aus dem Jahr 1975, so typisches deutsches geordnetes Regelgeschoss, was schon in die Neuform übertragen wurde, wo man so reingehackt hat, große Treppen rein, eine kleine Town Hall. Und über dieses Gebäude, also wir haben quasi Greenfield, um in der Bausprache zu bleiben, on Brownfield gemacht, auf dem Existierenden und haben dann Tower, ein vertikales Gebäude gebaut, weil wir davon ausgegangen sind, im urbanen Raum hat man nicht diesen Platz, also gehen wir in die Höhe. Und in diesem Raum haben wir über die übereinander geschichteten, wie so ein Stack-Building, Etagen, erinnert ein bisschen so an diesen wunderbaren MVRDV-Entwurf, auf der Weltausstellung in Hannover, super schönes Gebäude, erleben wir diese unterschiedlichen Dimensionen von der Town Hall, von dem neuen Beta Space, der eher wie eine Theaterbühne ist, von dem Talenttransferbereich, ob es da gibt, eine Bibliothek, ein Auditorium, aber auch große Holodecks, bis in den wirklichen vertikalen Garten, ähnlich wie bei den Amazon Spheres. Und das ist für mich natürlich ein mögliches Bild, wie sowas aussehen könnte. Und by the way, ich finde es wie eine Utopie, es ist viel zu nah. Und wir werden auch Beispiele finden, die in naher Zukunft in diese Richtung gehen werden. Und das Gebäude, also dieses Greenfield, was auf dem Brownfield steht, hat dann gedacht für das Kollektiv, die erste Ebene, wo man eintritt, ist halt für das Kollektiv und die Rituale, das Zusammenkommen, das gemeinsame Frühstück, die Lernerfahrung, die Town Hall. Darüber kommt dann eher gedacht wie eine Theaterbühne, die mehrdimensional bespielbar ist, von der Decke und vom Boden, dieser große permanent Beta-Space, die Turnhalle des Geistes. Darüber liegt dann dieser Bereich zum Thema Talenttransfer, also wo du viel Wissen lernen und entdecken kannst mit klassischen Elementen, Auditorium, kleiner Bibliothek, aber auch Holodecks, die in 5-6 Jahren mit Sicherheit da werden. Und darüber, wo Kreation ist, brauchst du auch Regeneration. Dieser große Stadtpark, aber der vertikal geschichtet, weil wir gedacht haben, das ist im innerstädtischen Bereich und dann können die Leute eben nicht in so einen Park gehen. Ist nicht wie in Hamburg, wo du überall Grünflächen hast. Und das war dann unsere Idee mit 3 Studenten der TUM. An dieser Stelle, Jungs, nochmal herzlichen Dank, habt ihr gut gemacht.
Du hast vorhin gesagt, das erinnert sich an MVRDV, da muss ich vehement protestieren. Ich finde, es ist viel mehr wie Centre Pompidou oder wie Herzog de Meuron, die eine Variation davon. Aber das kann sich ja jeder Zuhörer auch vielleicht unten mit dem Download
gibt's sogar runterladen. Gibt sogar als DIN-A0-Plot richtig schön für die Zimmertüre.
Also ihr seid jetzt krass im Bereich der Corporates unterwegs und da gebe ich dir recht. Meine Äußerung in einer der ersten Folgen war aber, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass so ein durchschnittlicher Mittelständler, und wir kommen auf den Kern unserer Gesellschaft, unserer Arbeitenden dann mal zurück, dass der Angst vor solchen Bildern hat. Weil er kann das in seinem Unternehmen mit seinen 50 Arbeitsplätzen nicht abbilden, was du da gerade skizziert hast.
Ja, okay, aber
er kann Mieter von so einem Objekt sein. Okay,
in einer kleineren Dimension.
Das in einer kleineren Dimension. Das wird aber schwierig.
Nein, anders interpretiert. Also man beachtet, diese Firmen, die du gerade so genannt hast, die haben alle Computer, die telefonieren alle mit Smartphones, die sind alle in der Cloud.
Ich will damit nur sagen, Raphael, wir müssen sie abholen. Das ist wirklich, also
aber nochmal.
Eine andere Dimension.
Wir gehen davon aus, dass die technologisch genauso weit und die Dinge auf der Kette haben wie jeder andere. Und bei der Architektur sprechen wir es denen ab. Was soll das? Weißt du, was viel cooler wäre? Dass wir es auch schaffen würden, diese Vielfalt kleiner zu skalieren.
Das wäre ein Traum.
Genau.
Ja. Und die Gebäude sind nun mal so da, wie sie da sind. Backstein ist geduldig. Und deswegen komme ich drauf zurück. Ich glaube, es dauert länger, als du skizzierst. Und bis dahin müssen wir ja Lösungen im Alltag haben.
Und das wäre eine schöne Einleitung, dass du nochmal eine Zusammenfassung machen kannst, Andreas.
Jetzt muss ich die Moderatorenrolle übernehmen. Das ist aber nicht ganz fair von dir, aber ich mache es gerne. Galeere, agile Teams. Ich denke, wir werden das nicht allumfassend lösen. Auf der einen Seite haben wir die Galeere etwas rausgearbeitet und sie eigentlich so in der Form, wie wir sie da skizziert haben, finden wir sie heute dann doch nicht mehr vor, was ja positiv ist. Aber letzten Endes, denke ich, können wir zusammenfassen, dass irgendwann dieser Arbeitsplatz weniger werden wird. Aber in der Übergangsphase, glaube ich zumindest, wird er immer noch notwendig sein.
Sehr schön. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.